ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Rainer Herrmann.
Guten Morgen, Herr Tassi.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie waren auch schon mal bei uns, nämlich vor 2 Jahren. Und da haben Sie uns den Bergkarabach-Konflikt erklärt und natürlich auch ein bisschen den Nahen Osten. Das hat ja auch seinen Grund. Sie sind Islamwissenschaftler, Journalist, geboren in Lörrach, also in Baden-Württemberg. Sie waren viele Jahre in der Türkei, in der arabischen Welt als Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wenn man so im Südwesten geboren ist, in Baden-Württemberg aufgewachsen, kann man da sagen, dass die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt da schon angelegt wurde? Und dann wollen Sie mich, glaube ich, noch korrigieren kurz. Ne?
Naja, also wenn man im Schwarzwald aufgewachsen ist, sagt man, da ist es schön, da Urlaub zu machen, aber da will man irgendwann mal raus. Und da war die Sehnsucht dann schon groß. Lörrach geboren, im Schwarzwald aufgewachsen. Und dann das Sprungbrett war Freiburg, von Freiburg in die Welt.
Ja. Wo waren Sie überall?
Nun studiert in der Nähe, in Basel, in Frankreich, in der Bretagne, in Rennes, in Damaskus studiert. Ein Jahr als Austauschschüler während der Schulzeit in den Vereinigten Staaten und dort auch unter anderem Englisch gelernt, das Land kennengelernt. Dann später ein Jahr in Kuwait, Augenzeuge des irakischen Einmarsches. Mir braucht niemand mehr zu erzählen, wie brutal die Diktatur von Saddam Hussein war. Später dann 17 Jahre in Istanbul und dann 4 Jahre in Abu Dhabi.
Wie kam denn diese Leidenschaft, sag ich jetzt mal, für diese arabische, für die islamische Welt bei Ihnen, dass man dann auch sagt, ich gehe jetzt und studiere Islamwissenschaft?
Zunächst habe ich begonnen mit Volkswirtschaft, was ich auch abgeschlossen habe und habe da gemerkt, als ich ins Auditorium Maximum gekommen bin, 800 Leute fangen mit mir an, machen die mit mir auch Examen. Ich muss mich von denen irgendwie abheben und dann eben so die Intuition, das kenne ich nicht, das ist fremd, das will ich kennenlernen.
Mhm. Fußballerisch sind sie jetzt aber nicht so weltläufig. Ne? Da ist dann die Heimat dann doch am nächsten.
So ist, da bleibt man doch Lokalpatriot.
Ja, ich habe nämlich gehört, Sie sind Mitglied im SC Freiburg.
So ist, seit vielen Jahren.
Ja, das ist auch der Herzensverein.
Das ist zeitlebens der Herzensverein.
Okay, jetzt haben Sie natürlich als jemand, der die Region kennt, im Augenblick viel zu denken, viel zu tun. Es tut sich vieles und Sie haben sich ja auch schon in mehreren Büchern auch unter anderem auseinandergesetzt mit der Entwicklung im Nahen Osten und sind jetzt gerade dabei zu sagen, der Nahe Osten steht eigentlich kurz vor der Zerstörung. So drastisch muss man es formulieren. Und eins haben Sie da auf jeden Fall auch festgestellt, die alte regelbasierte Weltordnung mit den großen internationalen Organisationen, die ist vorbei und kommt auch nicht wieder.
Nun, wir haben also eine vielfältige Veränderung der Welt. Auf der einen Seite die Erosion des Völkerrechts, das Recht nicht mehr den Schwachen schützt vor Willkür der Starken, sondern das Recht ist eine Sache unter den Starken, so wie es der Athener Stratege Thukydides mal formuliert hat. Das heißt, wir haben eine Erosion des Völkerrechts, wir haben eine Rückkehr des Revisionismus, Grenzen werden in Frage gestellt und nicht durch Verhandlungen verändert, sondern durch Gewalt, durch das Militär. Und wir haben auch gleichzeitig so den Siegeszug der Huntingtonschen Idee, Clash of Civilizations. Staaten übernehmen heute die Führung in der Welt, die ihre Zivilisation auf Religion gründen, auf einer starken Identität und sich anderen überlegen fühlen. Das sehen wir im christlichen Nationalismus in den Vereinigten Staaten, das sehen wir im biblischen Zionismus in Israel, das sehen wir in Russland, China ähnlich. Das heißt also, viele Dinge, nicht nur das Völkerrecht, verschieben sich derzeit und alles, was sich global ereignet, finden wir wie im Brennglas im Nahen Osten wieder.
Rainer Herrmann ist bei uns in SWR 1 Leute und Sie haben gerade auf die These des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington hingewiesen, nachdem sich ja die Hoffnung auf eine universelle Zivilisation mit westlichen Werten, also aus den 90er Jahren eine These nach dem Fall der Sowjetunion, dass die sich nicht erfüllen wird, diese westliche Zivilisation sozusagen als Modell für die ganze Welt. Also so das Ende der Geschichte ist eben nicht eingetreten. Wie sieht denn Ihrer Meinung aus oder wie könnte denn jetzt, welche Leitplanken könnte eine neue Weltordnung haben?
Viel wird davon abhängen, ob es den Ländern, die weiterhin ein Völkerrecht aufrechterhalten wollen, ob die sich zusammenschließen und in kleineren Formaten multilaterale Gremien schaffen können, um beispielsweise den Handel unter sich zu organisieren oder Friedensmechanismen, Konfliktlösungsmechanismen aufrechtzuerhalten. Auf absehbare Zeit sehe ich nicht eine Rückkehr des Völkerrechts und eine Durchsetzung des Völkerrechts. Also da sieht man jetzt, wie in den vergangenen Tagen auch weltweit der amerikanische Angriff auf amerikanisch-israelische Angriff auf Iran kommentiert worden ist. Viel Unverständnis dafür, aber es gibt keine Möglichkeit, das wieder zurückzuschieben. Also das Entscheidende wird sein, schaffen wir es, multilaterale Gremien zu schaffen und in diesen Koalitionen der Willigen auch neue Verteidigungsunion zu schaffen, denn ich sehe dass durchaus das Ende der NATO kommen während der Amtszeit von Trump. Wenn nicht das Ende der NATO, dann wenigstens also das Ende einer NATO, auf die wir uns wie bisher verlassen konnten. Das heißt, viel kommt darauf an, was wir auf einer niedrigen Schwelle in der Zukunft organisieren können.
Also die Welt wird kleinteiliger, sie wird komplexer werden. Wenn Sie jetzt so gucken, jetzt spätestens seit dem Krieg, jetzt ist ja klar, die Region zerfällt vollständig in Kriegen im Nahen Osten. Jetzt jemand wie Sie, ja, Sie haben Türkisch gelernt, Sie haben auch mal Arabisch gelernt, Sie waren viele Jahre dort in der Region. Da entwickelt man ja auch bestimmt Emotionen. Wie geht's Ihnen? Wie geht's einem damit, wenn man das so sieht und der Region wirklich verbunden ist?
Es ist traurig und wenn man das vergleicht, also den Zustand der arabischen Welt mit dem vergleicht, mit dem für mich als Jugendlicher oder als ich Student dort immer wieder war, als Kairo sich noch als Umma Dunya, als Mittelpunkt der Welt gefeiert hat oder als die Syrer noch stolz waren auf ihre Geschichte, Aleppo, wenn man da im Zug war, dann sich vorstellen konnte, wie da die Seidenstraße bis China verlaufen ist. Es war eine stabile Zeit. Es war, ja, man hat aber damals schon gemerkt, der Zerfall hat begonnen. Die Staaten hatten sich nicht mehr erneuert. Die Gesellschaften zerbröselten, je repressiver die Staaten geworden ist. Und so hatten wir zunächst einen Zerfall der Gesellschaften. Dann hatten wir ja 2003 einen Zerfall der ganzen regionalen Ordnung mit dem amerikanischen Einmarsch im Irak. Plötzlich freie Fahrt für Iran. Der IS war geboren und dann 2011 ein Kollaps, Bürgerkriege in vielen Orten. Und jetzt der Kulminationspunkt. Also das ist der Kulminationspunkt einer langen, langen Verfallsprozesses. Und ich glaube nicht, dass wir bereits am Ende angelangt sind.
Viele sagen ja, diese Konflikte wurden immer wieder von außen in den Nahen Osten reingetragen. Andere sagen, das ist alles hausgemacht, die kriegen das dort, die ganze Region kriegt es nicht auf die Reihe. Was ist Ihre Einschätzung?
Beides stimmt natürlich. Also es gibt keine monokausale Erklärung dafür. Man könnte ja beginnen mit dem Osmanischen Reich, 500 Jahre Frieden, Wohlstand, aber die hatten nicht die Prozesse wie in Europa. Das heißt, die Prozesse, die wir in Europa in 500 Jahren gelöst haben, muss jetzt der Nahe Osten auf einmal lösen. Aber dann war natürlich das koloniale Verhalten, vor allem der Briten Anfang des 20. Jahrhunderts, dann die Militärdiktaturen, das hätte man durchaus anders lösen können. Oder auch der Einfluss des Islams. Der Islam war in der arabischen Welt eine Waffe im Kolonialkrieg. Also war von vornherein im 20. Jahrhundert politisiert und insofern hat der auch einen Anteil daran, dass diese Konflikte perpetuiert worden sind.
SWR 1, Leute, mit dem Journalisten Rainer Herrmann. Es ist Krieg im Iran, es ist Krieg im gesamten Nahen Osten, gerade jetzt auch schon seit 3 Wochen und noch länger. Mit dem schnellen Schlag gegen das iranische Regime und das abzusetzen, das hat offensichtlich nicht geklappt. Jetzt gab es einen 15-Punkte-Plan, jetzt geht das so ein bisschen hin und her. Ihre Einschätzung, wird das Regime im Iran diesen Krieg überstehen?
Es wird den Krieg überstehen und die Art und Weise, wie der amerikanische Präsident nun Iran versucht zu ködern, einem Frieden zuzustimmen oder Einstellung der Waffenhandlungen, zeigt auch, dass die amerikanische Politik ratlos geworden ist. Also sie hat die Risiken nicht richtig eingeschätzt, die sie mit diesem Krieg eingegangen ist, und wird sich der Risiken nun bewusst. Und das iranische Regime spielt die schlechten Karten, das es am Anfang hatte, ziemlich gut. Hat erkannt, wo der Westen verwundbar ist und wo man zuschlagen kann. Hat sich aber auch seit dem vergangenen Juni, als der letzte Krieg war zwischen Israel und Iran, hat sich darauf sehr gut vorbereitet. Die Waffenarsenale sind wieder aufgefüllt worden. Die militärischen Fähigkeiten oder Verbände sind landesweit aufgestellt worden. Neue Kommandostrukturen sind aufgebaut worden. Sie waren auf den Augenblick vorbereitet. Und für mich war das Überraschende, ist, dass der Mossad, auch die amerikanischen Geheimdienste, sehr viel wissen, was vor Ort geschieht, wer sich wo bewegt. Aber sie sehen die Bäume, aber sie sehen den Wald nicht. Also gerade der Mossad hat nicht begriffen, wie dieses iranische Regime funktioniert und dass es resilienter ist, als wir vom Ausland angenommen haben. Und dieses Regime überlebt. Und das ist eine Agonie vielleicht wie nach 1991 im Irak, als einem Golfkrieg nach der Befreiung von Kuwait das Regime von Saddam Hussein sehr stark geschwächt war, aber dann noch Jahre durchhalten konnte und auch die Welt, den Nahen Osten, in Angst und Schrecken versetzen konnte. Haben sie biologische Waffen, haben sie chemische Waffen? Und dasselbe werden wir jetzt mit Iran erleben.
Aber welche Ziele werden da verfolgt? Also Sie sagen, der Mossad, also der israelische Geheimdienst, der hat die Struktur des iranischen Regimes nicht verstanden. Vielleicht hat das doch, vielleicht wollen die das iranische Regime auch gar nicht unbedingt stürzen, sondern die Ziele sind andere. Die Frage ist nur, welche Ziele haben denn zum Beispiel die USA verfolgt mit diesem Krieg? Weil eine direkte Bedrohung der USA durch den Iran, die gab es ja höchstwahrscheinlich nicht.
Also, aber nochmal zurück zu den Zielen von Netanyahu. Netanyahu wird ja von zwei Zielen während seines politischen Lebens getrieben. So, auf der einen Seite einen Staat Palästina verhindern und zum anderen aber eine islamische Republik bekämpfen und das Atomprogramm, das dort verfolgt worden ist, auszuschalten. Ich glaube durchaus, dass Israel in diesem Krieg das Ziel hatte, einen Regimewechsel herbeizuführen und durchaus auch ein Chaos in Iran zu schaffen, dass sich die Leute dort, die ganzen Ethnien beispielsweise, gegenseitig zerfleischen. Sie sind dann beschäftigt und weit weg von Israel, keine Gefahr mehr für Israel. Die Zielsetzung in den Vereinigten Staaten war gar nicht so offensichtlich. Ich meine, das war ein Potpourri von Zielen, das sich je nach Tageszeit verändert hat und nach Laune des Präsidenten. Mal war es das Raketenprogramm, dann die Proxys, dann das Nuklearprogramm, zum Schluss natürlich die Meerenge von Hormuz. Und Präsident Trump kann nicht Sieg verkünden, solange die Meerenge von Hormuz gesperrt ist. Er wird sich allmählich der Risiken bewusst, die er eingegangen ist, aber finde keinen Ausweg.
Sie sprechen es gerade an. Sie haben ja zur Situation im Nahen Osten letztes Jahr ein Buch fertiggestellt, was jetzt gerade erschienen ist. Das heißt, die Zerstörung des Nahen Ostens. Und da sind Sie von den aktuellen Ereignissen im Grunde überrumpelt worden nach der Fertigstellung. Aber vieles, was jetzt passiert, hatten Sie auch schon irgendwo mit eingepreist. Zum Beispiel, dass die Meerenge von Hormuz im Falle eines Krieges gesperrt werden würde, dass das eine Waffe sein würde, die der Iran einsetzt. Und dass das auch die Weltwirtschaft schwer trifft. Es trifft aber auch den Iran schwer. Also schaden die sich damit nicht auch selbst?
Es ist nicht ganz korrekt zu sagen, die Meerenge von Hormuz ist gesperrt. Also sie sperren sie nicht mit Minen, wie vielfach erwartet worden war, sondern sie üben so eine Lufthoheit mit ihren Drohnen aus. Drohnen, die 20.000 bis 50.000 Euro kosten, also ziemlich billiges Kriegsgerät sind.
Aber schon sehr erprobt, aber leider in der Ukraine.
Aber sehr viel Schaden anrichten. Und sie lassen vereinzelt Schiffe durch. Sie lassen indische Schiffe durch, Taiwan. Chinesische Schiffe, aber eben nicht Schiffe, die mit den Vereinigten Staaten, mit Israel, mit dem Westen irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und die halten sie mit Drohungen fern und mit Drohnen. Und darum geht es jetzt, wie kann man die Meerenge von Hormuz öffnen? Ich finde da unsere Diskussion in Europa und gerade in Deutschland nicht immer ganz korrekt. Wir sagen, wir wollen eine Freiheit und Sicherheit der Schifffahrt, aber dann müssen wir auch irgendetwas so tun. Nicht unbedingt die Kartoffeln aus dem Feuer holen für die Amerikaner. Aber auch wir haben ein Interesse an der Freiheit der Schifffahrt.
Der Irankrieg und die Ziele, darüber sprechen wir mit dem Journalisten Rainer Herrmann in SWR 1. Leute, Herr Herrmann, also eins ist ja klar, Iran war eine Gefahr für Israel oder ist es auch immer noch, einfach durch das Verhalten der letzten Jahre und Jahrzehnte. Israel ist der erklärte Erzfeind des Mullah-Regimes. Es wird Einfluss ausgeübt. Wir wissen ja inzwischen eigentlich alle von den sogenannten Proxys, also Unterstützung der Hamas, der Hisbollah im Libanon und den Houthis im Jemen. Aber darüber hinaus, was hat der Iran noch für Einfluss im Nahen Osten?
Nun, die Feindschaft gegenüber Israel ist eine der beiden Grundfesten der Islamischen Revolution. Die andere ist die Feindschaft gegenüber Amerika. Und diese Feindschaften werden gepflegt seit 1979. Es hat vor allen Dingen einen politischen Zweck für das Regime in Teheran. Sie sind ja angetreten als islamische Revolution. Nur hat ihnen das ziemlich bald niemand mehr geglaubt. Das heißt also, sie sind dann eine schiitische Revolution geworden, die wenig Einfluss hatte in der arabisch-sunnitischen Mehrheitsgesellschaften. Und dann haben das Regime in Teheran gesucht, wie können wir denn einen Fuß in die arabische Welt bekommen, und haben gesehen, dass die arabischen Staaten das Palästina-Problem nicht in dem Maße aufgreifen, wie es, sagen wir so, die arabische Straße oder die arabischen Gesellschaften gerne hätten, und haben da eine Chance erkannt, zu mobilisieren und Sympathie sich zu verschaffen. Mit anderen Worten, wäre das Palästina-Problem früher angegangen worden, hätte man Iran gar nicht diese Vorlage gegeben, so massiv gegen Israel aufzutreten. Sie haben es angesprochen, die Proxys und dann natürlich vor allen Dingen das Atomprogramm, vor dem der israelische Ministerpräsident seit 2012 warnt. Das Atomprogramm ist überhaupt nicht gelöst. Und ich fürchte sogar, dass mit diesem Krieg etwas erreicht wird, was wir eigentlich verhindern wollten, nämlich dass Iran sich der Atomwaffe als der ultimativen Form der Abschreckung, die sie sonst nicht mehr gewährleisten können, sich nun dieser Atomwaffe verschreibt. Und die mit den 406 Kilogramm hoch angereicherten Uran, die sie haben, auch tatsächlich fertigstellt.
Und das ganze Wirken des Iran zieht sich ja durch die gesamte Region, auch über Syrien und bis hin an die israelische Grenze. Matthias aus Kraichtal stellt die Frage, der Iran scheint wild um sich zu schießen. Also es würden ja die benachbarten Golfstaaten massiv vom Iran auch angegriffen. Warum lassen sich die umliegenden arabischen Staaten das so einfach gefallen und schlagen nicht zurück?
Weil sie sehr verwundbar sind. Also alle ihre Öleinrichtungen, Gaseinrichtungen, aber auch die Meerwasserentsalzungsanlagen liegen in Reichweite von irgendwelchen iranischen Drohnen. Das heißt, auch wenn 90% der iranischen Drohnen abgefangen werden, 10% kommen durch. 10% können Schaden einrichten. Und wir sehen es nur, wenn Öl- und Gaseinlagen getroffen werden. Die Bevölkerung vor Ort würde es viel mehr treffen, wenn die Meerwasser- und Salzungsanlagen ausfallen. Als ich in Abu Dhabi gelebt habe, hatte Abu Dhabi einen Vorrat an Trinkwasser für 5 Tage. Jetzt stellen Sie sich vor, die werden mit 2, 3 Kamikaze-Drohnen ausgeschaltet. Dann beginnt das große Zittern in diesen Staaten. Das heißt also, sie versuchten sich zunächst durchzulavieren, aber mittlerweile könnte ein Punkt erreicht sein, wo sie sagen, jetzt beteiligen wir uns an den Angriffen auf Iran.
Wie wird sich das Verhältnis zu den Golfstaaten jetzt nach dem, was jetzt passiert ist, denn nach dem Krieg verändern? Also der Iran und Saudi-Arabien waren mal Erzfeinde auch und haben sich jetzt aber eigentlich in den letzten Jahren eher angenähert.
Zu den Grundkonflikten der Region gehört auch der zwischen den sunnitisch-konservativen Golfmonarchien und dem schiitisch-revolutionären Iran. Und der ist durch diese Annäherung nicht aus der Welt geschaffen worden. Ich habe lange in den Golfstaaten gelebt, reise dort seit 1990 hin. Ständig die Gefahr Irans vor Augen, das sind diejenigen, die unser Geschäftsmodell als Hub für die Welt gefährden. Und jetzt das Vertrauen, das aufgebaut worden ist in den vergangenen Jahren, auch die Emirate haben sich vielfach bei humanitären Hilfslieferungen anderen in Iran beteiligt. Dieses Vertrauen, das aufgebaut worden ist, ist weg. Das heißt, die Golfstaaten werden jetzt gefordert sein, wie können wir uns gegenüber diesem feindlichen Iran, und er wird feindlich bleiben, wie können wir uns verteidigen? Also die Verteidigungspolitik, die Abschreckungspolitik wird eine ganz neue Stufe erreichen. Sie werden sich weiterhin auf Amerika verlassen, sie werden aber auch hedgen, wie man sagt, sie werden sich anderen Ländern zuwenden. Und die Rolle, die Israel bei den Golfstaaten spielen wird, wird sehr stark davon abhängen, ob Abraham-Abkommen hin oder her, welchen Beitrag Israel zur Verteidigung der Golfstaaten gegenüber Iran leisten kann.
Der Krieg im Iran ist ein weiterer Baustein zur Krise im Nahen Osten, die ja wirklich schon viele Jahre sich durchzieht. SWR1-Leute mit Journalist Rainer Herrmann. Sie hatten ja auch in Ihrem Buch, das Sie da geschrieben haben, bis zum Ende des letzten Jahres fertiggestellt, den Sohn von Ali Khamenei, also vom obersten iranischen geistlichen Führer, schon im Blick gehabt, Mojtaba. Haben gesagt, der hat eigentlich keinen theologischen Hintergrund mehr. Und wenn der es werden könnte, dann haben Sie gesagt, was könnte dann passieren? Ja, was könnte denn jetzt passieren? Also welchen Weg wird denn der neue Führer und die Revolutionsgarden im Iran einschlagen?
Nun, Mojtaba Khamenei wurde gewählt auch als Reaktion darauf, wenn der Vater tot ist, dann ärgern wir jetzt die Amerikaner und die Israelis, indem wir den Sohn an die Spitze heben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mojtaba dieselbe Autorität und dieselbe Macht haben wird wie sein Vater, denn parallel zu diesem Generationswechsel im Amt des obersten Führers haben wir auch einen Generationswechsel bei den Revolutionsgarden, und das sind die eigentlichen Trägerpfeiler der Macht. Und da setzt sich eine jüngere aggressivere Generation durch, die aus den Kriegen der vergangenen Jahre gelernt hat und die nun offen sagt, wir müssen dem Feind wirklich wehtun. Das heißt, also die Islamische Republik wird überleben, und das, was wir heute als Gegner in der Islamischen Republik haben, ist gefährlicher als in der Vergangenheit, weil wir diesen Generationswechsel haben. Und Mojtaba Khamenei wird an der Spitze stehen, aber nicht der eigentliche Machtträger. Das Regime als solches überlegt. Also entscheidend ist die Generalität und diejenigen, die als Revolutionsgarden das Land militärisch und wirtschaftlich kontrollieren.
Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen den gesamten Nahen Osten in den Blick zu nehmen und zu schauen, was wird da jetzt vielleicht passieren. Dazu müssen wir auch ab und zu mal in die Vergangenheit schauen, das geht gar nicht anders. Jetzt verändert er sich ja gerade und schon seit längerer Zeit die ganze Region. Wer sind da jetzt aus Ihrer Sicht die entscheidenden Akteure? Ist es immer noch auch ein bisschen der Iran?
Nun, wie sieht der neue Nahen Osten aus? Im Blick in den alten Nahen Osten, da hatten wir die Achse des Widerstandes, die sogenannte Achse des Widerstandes, die die Region in Angst und Schrecken versetzt hat. Israel, das sich, sagen wir mal, so eingemauert hat, das sie versucht hat zu verteidigen gegenüber all diesen Proxys.
Damit meinen Sie den Iran, die Houthis im Jemen, Hamas, Hisbollah?
Genau. Ja. Genau. Diese Achse, die sogenannte Achse des Widerstandes, ist zerschossen.
Und Assad eigentlich auch, ne? Der da auch noch mit Assad dabei war.
Und Syrien.
Syrien,
genau. Also da der große territoriale Baustein, von dem aus Iran Israel direkt bedrohen konnte. Das ist alles weg. Was tritt jetzt an dieser Stelle? Iran bleibt gefährlich, bleibt geschwächt, bleibt unberechenbar. Auf der anderen Seite haben wir ein militärisch starkes Israel, das ein Hegemon sein will für die Region. Netanyahu spricht ja davon, wir müssen durch das Schwert leben, wir müssen uns an Sparta ein Vorbild nehmen. Aber ein Hegemon kann nur sein, wer auch in der Lage ist, die Feinde klein zu halten. Das gelingt Israel zurzeit nicht. Wer eine gewisse Sympathie in der Region hat, das hat Israel auch. Gerade die Golfaraber fürchten dieses hemmungslose Anwenden von Gewalt durch Israel und wollen Israel irgendwie in Schach halten. Also die Araber sind zurzeit in einer Sandwich-Situation zwischen einem Iran, das gefährlicher ist denn je, und auf der anderen Seite ein Israel, dem sie misstrauen, weil Israel durch militärische Kraft dabei ist, auch Grenzen zu verschieben. Und jetzt ist die Frage, also wie können die Golf-Araber aber eine Lösung finden, um aus diesem Krieg herauszukommen?
Sie haben es ja vorhin erwähnt, also hemmungslose Gewalt wird ja gegeneinander ausgeübt, da wo es möglich ist. Also die geht ja nicht nur von Israel aus, sondern im Grunde von allen Akteuren, die aggressiv auftreten. Da würde ich jetzt die Golfstaaten mal rausnehmen, weil die haben andere Prinzipien inzwischen entwickelt, ja. ein anderes Konzept, ja, wie sie sich weiterentwickeln wollen. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wie lässt sich diese Spirale der Gewalt so durchbrechen, dass man sich eine friedliche Zukunft im Nahen Osten vorstellen könnte? Weil aus meiner Sicht, also wir gehen ja gerade so, das ist ja sowieso flood the zone, sagt man ja immer so von einem Konflikt zum nächsten, man kommt gar nicht mehr hinterher. Zum Beispiel sind die Augen jetzt komplett weg von Gaza. Was ist da überhaupt los?
Ja, also das Drama von Gaza setzt sich fort, genauso der Landraub im Westjordanland. Und die Siedler vertreiben dort mehr und mehr Palästinenser aus ihren Dörfern. Die Frage ist, wo könnten sie eines Tages hingehen? In Gaza haben die israelischen Streitkräfte mehr als die Hälfte des ohnehin kleinen Streifens für sich beansprucht und die über 2 Millionen Gaza-Palästinenser auf einen kleineren Teil zusammengetrieben, sodass auch die Frage besteht, werden sie nach Ägypten hinübergeschoben, was für Ägypten ein Casus Belli wäre. Dann würde Ägypten wirklich zu den Waffen greifen. Also diesen Konflikt haben wir ganz aus den Augen verloren. Ein Teil des neuen Nahen Ostens wird sein, dass diese anti-israelische schiitische Achse, die von Iran gesteuert wird, dass wir eine neue sunnitische Achse haben werden. Mit einer Achse zwischen Saudi-Arabien und der Türkei, Saudis haben ein Verteidigungsabkommen mit der Atommacht Pakistan geschlossen. Die Türkei hat sich ausgesöhnt mit Feinden wie Ägypten. Das heißt also, es bildet sich allmählich ein sunnitischer Ring um Israel herum. Und eine israelische Strategiekommission hat im vergangenen Jahr gesagt, künftig wird der größte, der wichtigste Feind für Israel nicht mehr Iran sein, sondern die Türkei.
Wohin führen die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten? Darüber sprechen wir mit Journalist Rainer Herrmann. Wir haben es gerade gesprochen. Also der Krieg in Gaza als Nachfolge des Hamas-Terrorangriffs am 7. Oktober 2023, die Siedlungen im Westjordanland, die voranschreiten, dieses E1-Projekt mit 3.400 Wohneinheiten von der israelischen Regierung auf einer Fläche von 12 Quadratmetern im Westjordanland genehmigt und. Das Vorgehen im Libanon, so viele Dinge, die da passieren. Der Gazastreifen ist weitgehend zerstört, jetzt der Krieg gegen den Iran. Sie haben vorhin von diesem sunnitischen Ring gesprochen und Israel, da ist doch der nächste Konflikt schon vorprogrammiert. Das was erhofft sich Israel von seinem Vorgehen? Möchte es Ruhe haben?
Israel will sich als militärischer Hegemon durchsetzen, also so wie es Ministerpräsident Netanyahu wiederholt formuliert hat. Wir müssen ein super Sparta sein, also sogar noch Sparta erhöht. Sparta hat die ganze hellenische Welt kontrolliert und hat autark gelebt, aber ist daran zugrunde gegangen, dass es zu viel Geld für Militär ausgegeben hat, dass es im Inneren keine Freiheiten zugelassen hat und die israelische Geschäftswelt und auch israelische Intellektuelle warnen davor, dass Israel diesen Weg Sparta geht, denn dieses militärische Überlegenheitsgefühl ging ja auch nicht lange und dann ging Sparta daran zugrunde. Israel hat sich in den letzten Jahren, finde ich, dramatisch verändert. Er ist religiöser geworden, ist nationalreligiöser geworden, also ist von einem Kulturkampf durchzogen. Was wir auch sehen, 2018 die Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes, in dem es heißt, Israel ist die Heimstatt des jüdischen Volkes. Gut so. Aber das Problem ist, was machen wir dann mit den Palästinensern? Was geschieht mit den Minderheiten? Das heißt ausdrücklich auch Selbstbestimmungsrecht für das jüdische Volk.
Und genau da ist man in der israelischen Gesellschaft ja durchaus gespalten, schon immer gewesen.
Aber diejenigen, die sich als Mitte oder als Links bezeichnen, sind immer mehr in der Minderheit. Meinungsumfragen in den vergangenen Jahren zeigen, dass die Anzahl der jüdischen Israelis, die sich als rechts bezeichnen, von 45-46% auf über 60% gestiegen ist. Das heißt, sie identifizieren sich mit der Politik dieser Regierung und dieses Kabinetts und setzen sich ab beispielsweise von einem sogenannten Grundgesetz aus dem Jahr 1992, als es hieß, Israel ist jüdisch und demokratisch zugleich. Und dieses Nationalstaatsgesetz hebt dieses Grundgesetz auf dem Jahr 1992 auf, indem es heißt, dass die jüdischen Israelis als Kollektiv, dass die jüdischen Kollektivrechte höher zu bewerten sind als der Wert der Demokratie.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Journalist Rainer Herrmann. Der Nahe Osten ist unser Thema. Natürlich auch aus aktuellem Anlass, Kriege im Iran. Wozu wird das alles führen? Also wir haben ja jetzt gerade Israel beleuchtet, wir haben aber auch die Bedrohung Israels beleuchtet durch den Iran, durch seine Proxys, die nach wie vor gegeben ist. Ich denke, über die Zwei-Staaten-Lösung lohnt es sich aktuell gar nicht zu reden. Die scheint unerreichbar weit weg, oder?
Die liegt schon lange unerreichbar in der Vergangenheit. Sie ist praktisch mit der Tötung von Rabin, Ministerpräsident Rabin, durch einen jüdischen Terroristen praktisch gestorben. Im Jahr, das war 1995, 1996 kam Netanyahu zum ersten Mal ins Amt des Ministerpräsidenten und seither regiert er mit der Parole mit mir, unter mir, kein Staat Palästina. Die zweite Intifada hat die Sache noch mehr erschwert. Es gab immer wieder Anläufe, aber die Zeit in den 90er Jahren mit dem Oslo-Prozess, die wurde eben verpasst. Bis 1996 gab es ein offenes Zeitfenster. Jetzt haben wir noch Bausteine für eine Zwei-Staaten-Lösung, aber keinen politischen Willen. Und solange der politische Wille nicht da ist, sehe ich da kein Land.
Sie haben vorhin es ist immer viel die Rede von Religionsgruppen. Ja, es gibt auf der einen Seite in Israel natürlich den jüdischen Staat und dann gibt es die zionistische Bewegung. Es gibt die Schiiten, es gibt die Sunniten im Islam. Jetzt weist uns der Hörer Oliver aus Kirchzarten gerade darauf hin, dass ja dann immer wieder über die Saudis gesprochen wurde. Da vermisst er die Nennung der Wahhabiten. Also am Ende des Tages im Land der Wiege der drei Weltreligionen, nämlich im Nahen Osten, im Grunde genommen dann doch hinter all dem ein religiöser Konflikt?
Ja und nein. Es ist zunächst ein Territorialkonflikt, es geht um einen Konflikt um Land. Dieses Land ist aber den Menschen heilig und bei Heiligem geht man keine Kompromisse ein. Das heißt, wir müssen zweispurig fahren. Auf der einen Seite die politischen Voraussetzungen schaffen, um den Konflikt beizulegen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch mit Theologen sprechen, die, den Sprengsatz aus ihren Religionen herausnehmen. Denn wenn man die Schriften, die vor einem heilig sind, wörtlich auslegt, dann läuft man darauf hinaus, dass zwei Züge mit hohem Tempo aufeinander zurasen. Das heißt, diesen Sprengsatz können nur Theologen herausnehmen. Wir brauchen gleichzeitig einen politischen Prozess und wir müssen das begleiten durch einen interreligiösen Dialog, so wie es der Trump-Plan ja in Punkt 18 vorsieht. Interessanterweise vor Punkt 19, in dem von einer künftigen palästinensischen Staatlichkeit, nicht Staat, die Rede ist. Also der Trump-Plan sieht durchaus also diese beiden, die Notwendigkeit beider Prozesse.
Wenn Sie Trump-Plan sagen, dann meinen Sie den Friedensplan für die Palästinensergebiete, für Gaza und für Israel, den er vorgelegt hat, schon letztes Jahr, glaube ich, war das. Lassen Sie uns mal auf diejenigen schauen, die im zukünftigen Nahen Osten wahrscheinlich eine Führungsrolle spielen werden, zum Beispiel die Golfstaaten. Die kommen ja jetzt in Fokus, weil sie werden angegriffen vom Iran, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, der Oman, den muss man da auch nennen, und die Vereinigten Arabischen Emirate. Welche Rolle werden die spielen?
Die Golfstaaten sind für mich die einzige Erfolgsgeschichte in der arabischen Welt in den vergangenen 100 Jahren. Und jetzt geht es darum, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und sich nicht durch Iran zerbomben zu lassen. Sie werden Lehren daraus ziehen, sie werden intern enger zusammenarbeiten, sie werden Richtung einer Verteidigungsunion hinarbeiten. Und sie sind zurzeit die einzigen, die konstruktiven Beitrag leisten zu kriegerischen Dynamik, die wir haben. Die Golfstaaten haben sich verabschiedet von den arabischen Ideologien der Vergangenheit. Denken wir daran, das letzte Baath-Regime, das letzte sozialistische Regime ist in Syrien 2024 zu Ende gegangen. Diese Ideologien spielen in den Golfstaaten keine Rolle mehr. Es sind pragmatische Wirtschaftsführer, die einen großen Wirtschaftsraum schaffen wollen. Und die Vision des saudischen Kronprinzen war ja, einen großen Wirtschaftsraum zu schaffen, in dem alle Staaten der Region gleichberechtigt teilnehmen. Auf der einen Seite Israel, auf der anderen Seite Iran, sodass man dann eine prosperierende Region schafft. Das ist mit diesem Krieg ad acta gelegt. Und jetzt geht es darum, dass die Golfstaaten ihre Reputation, ihr Image aufrechterhalten und die Marktanteile, die sie im Augenblick verlieren, wieder zurückgewinnen.
Wenn Sie jetzt den saudischen Kronprinz ansprechen, das müssen wir noch kurz sagen, Mohammed bin Salman, den stellen Sie ja sehr positiv dar, auch in Ihrem Buch. Viele haben da ihre Zweifel. Ne? Es geht um Menschenrechte. Er hat zwar Freiheiten in sein Land gebracht, aber viele Menschen stecken dort immer noch im Gefängnis, die ihre Meinung gesagt haben oder sind ermordet worden. Auch die Ausrichtung der WM 2034 Fußball, da sind viele skeptisch. Ist das wirklich das Modell? Also weil wir reden überhaupt wenig, finde ich, wenn wir über die Region reden, über Menschenrechte, über das, wie es den Leuten dort eigentlich geht, egal wo. Ja. Iran oder die Palästinenser oder auch in Israel, die Menschen.
Die Frage, also welche Messlatten wir anlegen wollen, dass diese Länder Demokratien werden, ich glaube, das können wir abschreiben. Für die Menschen, ich bin ja zuletzt im Januar in Saudi-Arabien gewesen, Wenn ich mit den Menschen dort rede und sie frage, was ist denn euch wichtig, dann sagen sie, good governance, rule of law, dass ich mich darauf verlassen kann. Und dann natürlich Wohlfahrt, dass es mir jedes Jahr besser geht. Und da haben diese Golfmonarchien ein anderes Modell entwickelt. Sie lassen ihre Untertanen, ihre Bürger teilhaben am Reichtum der Länder. Das ist ein Unterschied zu Algerien, zu Ägypten, zu Syrien, zu den Ländern des alten Arabiens. Und Saudi-Arabien mit seiner Vision 2030 hat eine gesellschaftliche Öffnung bewirkt, die ich reise seit fast 30 Jahren nach Saudi-Arabien, die ich mir nie in meiner Fantasie habe vorstellen können. Eine gesellschaftliche Öffnung und eine wirtschaftliche Diversifizierung. Der Großteil dieses Weges ist vollbracht, aber immer noch ein Teil steht bevor. Vor allen Dingen die wirtschaftliche Diversifizierung ist schwieriger zu bewerkstelligen als die gesellschaftliche Öffnung. Aber natürlich, Menschenrechte sind ein Problem. Auf der anderen Seite, Good Governance, also gute Regierungsführung.
Journalist Rainer Herrmann ist bei uns in SWR1 Leute, einer, der den Nahen Osten gut kennt aus vielen, vielen Reisen in vielen, vielen Jahren als Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schauen wir nach Syrien. Der neue starke Mann in Syrien, der heißt Ahmed al-Shara, ist ein ehemaliger Dschihadist, gab mal Kopfgeld auf ihn, 10 Millionen von den USA. Jetzt gibt er sich als Staatsmann, hat relativ schnell international Anerkennung gefunden. Wie geht es unter ihm, mit ihm weiter in Syrien? Weil er wird ja noch ein paar Jahre bleiben. Das hat die Verfassung jetzt erstmal so festgelegt.
Ja, und die erste Frage wird sein, findet Syrien Frieden mit sich selbst nach Jahrzehnten von Diktatur, nach mehr als einem Jahrzehnt sehr, sehr blutigem Bürgerkrieg? Ist er der richtige Mann dafür? Die Frage brauchen wir gar nicht zu stellen. Es gibt im Augenblick keine Alternative. Und Ahmed al-Shara wird unterstützt von Saudi-Arabien, auch von den anderen Golfmonarchien und von der Türkei. Die haben jeweils ihre eigenen Interessen, in Shara zu stabilisieren. Bei den Golfmonarchien spielt eine große Rolle. Sie wollen verhindern, dass ein Vakuum entsteht, in das Iran wieder hineinkommen könnte. Sie wollen auch verhindern, dass dort der Islamische Staat sich weiter ausbreitet. Er hat sich in den letzten Jahren unter Bashar al-Assad ausgebreitet, weil sich die syrische Armee aus den Wüsten, aus der syrischen Wüste herausgezogen hat. Die Türkei hat ein Interesse daran, die Kurden möglichst klein zu halten, sodass dass die kurdische Autonomie oder gar Nationalstaatsfunke nicht in die Türkei überschwappt.
Ja. Das sind ja die zwei großen Fragen. Also was passiert mit dem Vielvölkerstaat, der Syrien ja im Grunde ist? Das war immer ein bisschen unter dem Deckmantel unter der Assad-Diktatur. Es gibt die Drusen im Süden in der Region Suweida, die Israel nahestehen, beziehungsweise wo sich Israel immer wieder als Schutzmacht auch darstellt. Es gibt die im Norden, die Kurden, die wollen einen eigenen Staat. Wird er das zusammenhalten können oder wird Syrien zerfallen?
Im Augenblick sieht es danach aus, dass er genügend Unterstützung hat, extern, vor allen Dingen durch die arabischen Staaten, aber auch durch die Vereinigten Staaten. Syrien-Beauftragte und amerikanische Botschafter in Ankara sagt, Föderalismus funktioniert in Syrien nicht und hat damit also eine Vorlage für Schadra gegeben und für die Türkei. Syrien ist für mich deswegen ein Schlüsselstaat, weil sich da zeigen wird, wie sich der Nahe Osten künftig entwickelt wird. Da prallen zwei Interessen aufeinander. Auf der einen Seite die Türkei mit ihren neo-osmanischen Ambitionen und aber auf der anderen Seite ein Israel, das in den Vorstellungen eines Groß-Israel handelt und bis vor 25 Kilometer vor Damaskus seine Truppen hat vorrücken lassen. Und wenn es zu einer Konfrontation kommt zwischen der Türkei und Israel, wird Syrien das Schlachtfeld sein. Und das ist, worauf sich offenbar Israel bereits vorbereitet.
Da zeichnen Sie ja schon wieder die nächste Dystopie, die dann bevorstehen würde.
Nun, im Nahen Osten kann man sagen, ein Krieg sät den nächsten Krieg.
Das sind sehr negative Aussichten. Sie schreiben das aber auch in Ihrem Buch, die Zerstörung des Nahen Ostens, das aber sehr lebenswert ist, weil es eben auch viele Zusammenhänge erklärt. Ich bedanke mich vielmals für Ihren Besuch, Rainer Herrmann in SWR1, Leute.
Danke Ihnen, Herr Attasi.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.